Ja, lass uns zusammen das Buch Maleachi aufschlagen. Wir haben letztes Mal damit begonnen, dieses Buch zu betrachten. Und ich möchte heute eigentlich den zweiten Teil dieser Predigt oder dieser Verse 1 bis 5 präsentieren. Ich werde auch einiges wiederholen für die, die heute da sind, die letztes Mal nicht da waren. Dieses Buch ist eine Gerichtsbotschaft. Der Gott Israels spricht dabei sein Urteil aus über seine Nation, die sich geistlich und moralisch im Zerfall befand. Dieses Buch ist grundsätzlich eine schwere Gerichtsbotschaft von Gott an sein Bundesvolk Israel. Eine Urteilsverkündigung über die Gleichgültigkeit, über religiöse Routine und über oberflächlichen Gottesdienst. Über Unmoral im Volk, über alles Mögliche wird hier angesprochen. Eine Gerichtsbotschaft, wie wir sie auch heute noch hören sollen. Da wir auch immer wieder in der Gefahr stehen, in eine solche Gleichgültigkeit zu verfallen, in eine solche Routine. Und die heutige Christenheit gleicht in vieler Hinsicht der damaligen Nation Israel. Und es ist daher sehr aktuell, was uns Maleachi zu sagen hat. Unsere Christenheit ist dem Bund Gottes auch untreu geworden. Sie hat auch ihre Berufung eigentlich vergessen, zum größten Teil. Sie hat vergessen, welche Bestimmung sie eigentlich hat. Was meine ich damit? Nun, äußerer Ritualismus, Kirchengängertum und oberflächliche Anbetung prägen definitiv das Bild von heute. Menschen kommen zur Gemeinde, nennen sich Christen, leben aber nicht ein Leben im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Sie singen Lieder und ziehen eine fromme Show ab, möglich mit lauter Musik und viel Lichteffekten. Aber das ist auch alles. Sie sagen, Jesus, wir lieben dich, wir beten dich an. Aber viele von ihnen sind ungehorsam. Man hört von vielen Skandalen heute, von Ehebruch, von materialistischer Gesinnung, Machtstreben, Streben nach Macht und Karriere, Geld. Man lehrt falsche Dinge, zum Beispiel über die Rollen der Geschlechter, wie wir es gerade letzten Sonntag gehört haben, über Familie, über Anbetung. Die Gemeinden sind zu Clubs geworden, mit Sofas und gemütlicher Atmosphäre. Wo niemand mehr herausgefordert wird durch eine ausführliche oder eine herausfordernde Predigt, durch eine klare Botschaft. Die Form ist da, das Etikett ist da, aber der Inhalt ist weg. Und in gewisser Weise können wir deshalb auch Maleachis Botschaft an Israel ziemlich direkt auf uns, auf unsere heutige Situation anwenden. Nun, was heißt es da in Maleachi Kapitel 1? Es heißt Ausspruch oder Last, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi, die Massa, die Last und das Wort des Herrn an Israel. Die schwere, belastende Botschaft, welche direkt von Gott kommt an sein Bundesvolk. Es kommt direkt von Gott, es ist eine Botschaft von Gott. Sie trägt die Autorität Gottes. Und sie ist an Israel gerichtet, das Volk, mit dem er seinen Bund geschlossen hat am Sinai. Das Volk, welches vor allen anderen Völkern eine privilegierte Stellung einnimmt. Einen Namen und immer noch einnimmt. Nur hatten sie dieses Privileg vergessen. Sie hatten vergessen oder ja, sie ignorierten sogar, was Gott ihnen zugesichert hatte. Seine Liebe, seine Treue, seine Segnungen, seine Geduld über Jahrhunderte. Seine Geduld und Gnade mit ungehorsamen Königen, falschen Propheten, wiederholten Götzendienst, Sünde und Unmoral. Und was sagten sie dazu? Worin hast du uns denn geliebt? Kapitel 1, Vers 2. Sie hatten die Gnade und das Vorrecht vergessen. Womit haben wir deinen Namen denn verächtlich gemacht? Kapitel 1, Vers 6. Sie merkten nicht, wie sehr sie Gott beleidigten mit ihrer Sünde. Kapitel 1, Vers 13, siehe, ist es auch der Mühe wert? Sie fragten frech, ob es sich überhaupt lohnt, Gott noch Opfer darzubringen. Was ist für mich drin? Was kann ich profitieren dabei? Bringt doch überhaupt nichts. Ist doch nicht der Mühe wert. Das war ihre Einstellung. Sie waren in einem geistig blinden Zustand und konnten ihre grauenhaften Sünden nicht mal mehr erkennen. Sie hatten jegliche Wahrnehmung für Sünde verloren und fragten daher frech, in Kapitel 2, Vers 17, womit haben wir dem Herrn denn Mühe gemacht? Das ist doch alles in Ordnung. Das ist auch bestens. Wir bringen unsere Opfer, wir feiern unsere Zeremonie, wir haben unser Worship-Event. Und sie vertreten alles, was man nur verdrehen kann. Sie trieben es so weit, Folgendes zu behaupten, das lesen wir in Kapitel 3, ab Vers 14, da heißt es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Wo ist der Gott des Gerichts? Es ist überhaupt keine Gerechtigkeit mehr hier. Es bringt alles nichts. Nur ein Jahrhundert nach der Rückkehr in ihre Heimat aus dem babylonischen Exil entwickelte sich durch religiöse Routine der Juden beim Volk und bei den Priestern Hartherzigkeit gegenüber der Liebe Gottes, was zu einer weit verbreiteten Abkehr vom Gesetz führte. Man war enttäuscht. Warum? Weil viele von den Verheißungen, die vor Zeiten gegeben wurden, bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht in Erfüllung gegangen waren. Man wurde ein bisschen ungeduldig. Insbesondere diejenigen über den Tag des Gerichts oder das Kommen des Messias, des Erlösers. Es war ein Volk, das seine Bestimmung und seine Aufgabe vergessen hatte. Und diesen chaotischen Zuständen musste der Prophet Malachi nun die Stirn bieten. Er tadelte und verurteilte diese Missstände, indem er das Volk eindringlich ermahnte und sie zur Umkehr aufrief. Was haben sie denn getan? Nun, sie wiesen erstens mal Gottes Liebe zurück, haben wir gesehen, Kapitel 1, Vers 2. Zweitens gaben sie Gott nicht die gebührende Ehre, sie ehrten ihn nicht. Sie missachteten auch Gottes Treue. Und viertens stellten sie Gottes Gerechtigkeit in Frage, in 2, Vers 17. Sie enthielten fünftens Gott auch ihre Abgaben. Wir lesen das in 3 Vers 8 und beraubten damit Gott der Dinge, die ihm eigentlich zustanden. Es geht da um den Zehnten. Sie verachteten schließlich sechstens auch Gottes Gnade und bezeichneten, wie wir bereits gehört haben, den Gottesdienst als nutzlos. Und darum hat das Buch natürlich einen starken Gerichtston. Das fällt einem sofort auf, wenn man das Buch liest, von vorn bis hinten, und verkündigt das Gericht über die Priester, aber auch über das Volk. Malachi, was übersetzt heißt, mein Bote, der Bote des Herrn, ermahnt sein Volk zur Umkehr, bevor das Ende kommt. Dass sie sich zwar wünschen, ja, sie wünschen sich, dass der Messias kommt, aber sie sind sich nicht bewusst, dass er sie auch richten wird, weil sie im Moment nicht ein Volk sind, das auf seinen König wartet. Aber lasst uns erstmal noch den Text noch einmal lesen, in Malachi Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, wie gesagt, Ausspruch oder Last, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder, Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erdbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Nun, Malachi spricht hier direkt die Wurzel des Problems an. Warum ist der Gottesdienst oberflächlich? und halbherzig geworden? Warum versinkt das Volk in Sünde und Unmoral? Warum ist es auch gleichgültig dabei? Weil es die Liebe Gottes vergessen hat. Die Liebe Gottes zu seinem erwählten Volk. Das war das Problem der Israeliten. Und auch heute stehen wir in dieser Gefahr, wie wir letztes Mal schon gesehen haben. Wir sehen deshalb in diesem Text, und das ist ja das Predigtthema, drei Tatsachen, deren du gedenken solltest, wenn du in der Gefahr stehst, dass deine Liebe zu deinem Herrn erkaltet. Drei Tatsachen, deren du gedenken solltest, wenn du in Gefahr stehst, dass deine Liebe zu deinem Herrn erkaltet. Und wir finden diese Tatsachen hier in unserem Text, in Versen 2 bis 5. Das erste ist, gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten. Das zweite ist, gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Und das dritte, gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Nun, wir haben letztes Mal die erste dieser drei Tatsachen gründlich unter die Lupe genommen. Und diese erste Tatsache war, gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten. Das haben wir im Vers 2 und am Anfang von Vers 3 gesehen. Was war also das Erste, was die Israeliten vergessen hatten? Sie hatten die bedingungslose und souveräne Liebe Gottes zu ihnen vergessen. Israel hätte wie kein anderes Volk die Liebe Gottes kennen sollen. Wie ich schon in der Einleitung sagte oder deutlich gemacht habe, beweist die Geschichte Israels diese Tatsache. Israel ist das Volk, auf das Gott seine souveräne Liebe gesetzt hat. Nicht, weil sie besser waren oder gerechter oder vorzüglicher als irgendein anderes Volk. Nicht, weil sie irgendwie klüger oder gebildeter gewesen wären. Nein, allein und nur allein, weil Gott sich dazu entschieden hatte. Und trotzdem wagt das Volk hier zu widersprechen und sagt, worin hast du uns denn geliebt? Ich kann das nicht sehen. Malachi legt hier das Denken des Volkes offen mit dieser Frage. Er soll einfach zeigen, wie das Volk denkt, indem er diese rebellische Einstellung in einer Frage formuliert. Und der Kontrast könnte hier nicht stärker sein. Klar stand das Volk unter Fremdherrschaft und die Herrlichkeit der vergangenen Königreiche von Salomo und David waren nicht mehr da. Aber sie konnten diesen Zustand nicht als eine Ausrede vorbringen für ihren Ungehorsam. Naja, sieh uns an, wir sind nicht mehr autonom. Die Helligkeit der Reiche, die einst waren, ist vergangen. Du kannst uns doch keine Vorwürfe machen, dass wir jetzt keine Lust mehr haben, dir zu dienen. Weil das war eine Folge ihrer Jahrhunderte andauernden Ungehorsams, unter dem sie nun zu leiden hatten. Das war die Konsequenz davon, dass sie nach Babylon gekommen sind, dass sie ins Exil mussten. Aber genauso war es Gottes Gnade, dass sie wieder zurückgekommen sind. Die Israeliten hatten völlig vergessen, welches Vorrecht, welches Privileg sie als Nachkommen Jakobs genossen. Und deshalb wollte der Herr ihnen etwas auf die Sprünge helfen. Da ist es weiter in den Versen 2 und 3, in manchen Übersetzungen auch Vers 3, je nachdem, ist eine andere Verszählung hier. Hatte Jakob nicht einen Bruder, Esau? Spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Gott erinnert die Israeliten daran, dass Jakob nicht der einzige Sohn Isaaks war. Er war nicht der einzige Sohn aus der Linie der Verheißung, die ja durch Abraham und Isaak ihren Anfang nahm. Er war nicht einmal der Erstgeborene, der eigentlich immer die bevorzugte Stellung einnahm in der damaligen Kultur. Aber durch Jakob sollte das erwählte Volk kommen und nicht durch seinen Bruder Esau. Jakob war der Erwählte und nicht Esau. Gott will sein Volk daran erinnern, dass er Jakob als Erben der Verheißungen erwählt hatte und nicht Esau. Er tat dies in seiner souveränen Gnade. Nicht, weil Jakob irgendwie vorzüglicher gewesen wäre, wisst das auch. Er war auch nicht gerade ein Vorbild in seinem Leben. Es war nicht wegen seiner Gerechtigkeit. Und das war die erste Tatsache, über die die Israeliten nachdenken sollten. Diese bedingungslose und erwählende Liebe Gottes für sein Volk. Sie sind, was sie sind, Nicht, weil sie so gerecht waren, nicht, weil sie besser waren als andere Völker, nicht, weil Jakob edler gewesen wäre als Esau. Jakob war ein Betrüger. Es liegt allein an Gottes Erbarmen und Gnade. Und genau das gilt auch für uns heute. Gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten, damit du nicht erkaltest in deiner Liebe zum Herrn. Denn auch wir Christen werden heute bezeichnet als ein auserwähltes Geschlecht. In 1. Petrus 2, Vers 9. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und so lasst uns dies auch tun. Welches Vorrecht haben wir doch heute, dass wir Christen sein dürfen? Dass wir hier sind, dass wir das glauben, dass wir Erwählte sind, bestimmt zur Rettung und Verherrlichung. Ist uns das bewusst? Und wir haben diese Tatsache letztes Mal sehr ausführlich behandelt. Ihr könnt euch das auch downloaden vom Internet, die letzte Predigt vor 2 Wochen. Und leider wird diese Lehre der Erwählung heute sogar von vielen abgelehnt oder angegriffen, obwohl sie ein elementares Vitamin für unsere Gemeinde darstellt. Wir haben gesehen, dass diese Lehre uns hilft, in unserer Liebe zum Herrn nicht zu erkalten. Und viele andere Anwendungen haben wir uns angeschaut beim letzten Mal. Aber wir wollen uns jetzt den anderen 2 Punkten zuwenden. Es gibt noch 2 weitere Punkte hier in diesem Text, die genauso wichtig sind. Der erste war Gedenke der Liebe Gottes zu seinen Erwählten. Der zweite ist nun Gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Lass uns Vers 3 und 4 lesen. Hier heißt es, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erdbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher, sie werden bauen. Ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Wir haben letztes Mal auch festgestellt, dass die Tatsache, dass Gott Esau gehasst hat, nicht als ein emotionaler oder unberechenbarer Hass, also so wie ein Wutausbruch zu verstehen ist, sondern man muss in dem Zusammenhang hier eher von übergehen oder nicht erwählen sprechen. Hier geht es, wie bereits erwähnt, um die souveräne erwählende Liebe Gottes, in deren Genuss die Edomiter oder Esau eben nicht kam. Israel sollte bedenken, wie sein Schicksal ausgesehen hätte, wenn nicht Jakob, sondern Esau erwählt worden wäre. Sowohl Israel wie auch Edom wurden zwar im 6. Jahrhundert vor Christus durch Babylonier von Gott gerichtet, doch Gott versprach nur Israel eine Wiederherstellung. Und hier haben wir letztes Mal auch gesehen, dass es letztendlich um die Völker geht, die aus diesen beiden Vätern hervorgegangen sind, aus Jakob und Esau, weil wir in Vers 4 dann eben lesen, wenn aber Edom sagt. Also hier geht es um die Völker und wir werden das jetzt heute in dem Zusammenhang noch sehen. In den Trümmerstätten und im Gebiet und so weiter. Sehen wir, es geht um das Volk und um die Völker. Aber Gott versprach nur den Israeliten eine Wiederherstellung. Wir lesen das zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 30. Wir werden jetzt ein paar längere Stellen aus der Schrift anschauen, aber es muss einfach, ich muss euch das zeigen oder das muss ein bisschen deutlich gemacht werden hier, was der Hintergrund war von diesen Aussagen. Also 5. Mose Kapitel 30, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn, deinen Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat, wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, sie sammeln. Und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Dagegen über Edom lesen wir Folgendes in Jeremia, Kapitel 49. Jeremia, Kapitel 49, ab Vers 7. Ab Vers 7. Über Edom, so spricht der Herr der Herrscher, ist keine Weisheit mehr in Teman? Ist den Verständigen der Rat verloren gegangen? Ist ihre Weisheit verdorben? Flieht, wendet euch zur Flucht, verkriecht euch tief, Bewohner von Dedan. Denn Esaus Verderben habe ich über ihn gebracht, die Zeit, da ich ihn heimsuche. Wenn Winzer über dich kommen, werden sie keine Nachlässe übrig lassen. Wenn Diebe in der Nacht, so vernichten sie euch, bis sie genug haben. Denn ich habe Esau entblößt, ich habe seine Verstecke aufgedeckt. Und will er sich verbergen, kann er es nicht. Vernichtet ist seine Nachkommenschaft und seine Brüder und seine Nachbarn, sie sind nicht mehr. Gott sagt ja eigentlich im übertragenen Sinn und erinnert sie an diese Dinge, schaut euch einmal das Schicksal Edoms an. Ihr habt ein großes Vorrecht. Er wird vernichtet oder dieses Volk und nicht mehr aufstehen können. Nun, Esau war ein gottloser Mensch, er verkaufte sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht, wir lesen das in 1. Mose 25, 29, nahm heidnische Frauen, betrübte damit seine Eltern, 1. Mose 26, Vers 34, aber auch seine Nachkommen, die Edomiter, waren ein götzendienerisches Volk, das sich auch immer wieder als ein erbitterter Feind Israels entpuppte. Als Israel beispielsweise aus Ägypten kam, verweigerte ihm Edom die Durchreise durch sein Land. Das lesen wir in 4. Mose Kapitel 20. Auch lesen wir beispielsweise in Obadja Vers 10 bis 14, von der Grausamkeit dieses Volkes oder der Schadenfreude, als Juda von fremden Heeren angegriffen wurde und unterging. Obadja ab Vers 10 heißt es, an dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Er spricht hier zu Edom. Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du, sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Und stehe nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Wir sehen, dass dieses Volk verdorben war und deshalb auch Gericht verdiente. Es war also nicht unverdient, was die Edomiter empfangen haben. Aber dieses Volk sollte sich nie mehr erholen von den Gerichten Gottes und letztlich vollends vernichtet werden. Die Aussage, die hier also gemacht wird, ist eigentlich, wie also, in welcher Form hat Gott Jakob gegenüber Esau oder eben Israel gegenüber Edom bevorzugt? Nun, das ist in zweifacher Weise. Und das finden wir jetzt hier in unserem Text. Das erste ist eine landwirtschaftliche, also besser gesagt, Edom erhält keine landwirtschaftliche Wiederherstellung. Das ist der erste Vorteil, den die Israeliten hatten. In Vers 3 in Malachi 1 heißt es weiter, und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erdbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Die Menge-Übersetzung sagt auch, so dass ich sein Bergland zur Einöde gemacht habe und sein Erbteil zur Wüste trifft. Andere sagen auch Wüste oder Ödland. Der Gedanke ist offensichtlich. Es geht um die landschaftliche Verwüstung des Gebietes, in dem das Volk Edom wohnte. Im Gegensatz zu Israel, dessen Landwirtschaft irgendeinmal wiederhergestellt werden sollte, am Ende der Zeit, wir lesen zum Beispiel in Joel Kapitel 2, ab Vers 21 heißt es, fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe, denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Herr, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das ist die Verheißung, die Israel bekommt. Aber nicht Edom. In 1. Mose 32, Vers 4 lesen wir davon, dass Esau im Gebiet Seir wohnte, das ein Bergland war, in dem zuvor die Horiter gewohnt haben. In 1. Mose 14, 6 sehen wir das auch. Es wird unfruchtbar werden. Und von Schakalen bewohnt, heißt es hier wörtlich. Dieser Umstand, dass die Schakale da wohnen, soll das Ausmaß der Zerstörung eigentlich betonen. Da diese Tiere Allesfresser und Aasfresser sind und deshalb oft auch in verwilderten, zerstörten Gebieten anzutreffen waren. Ein ähnlicher Ausdruck wird beispielsweise in Jeremia 10, Vers 22 verwendet, wo es heißt, um die Städte Judas zur Öde zu machen, zur Wohnung der Schakale. Ein ähnlicher Ausdruck hier. Und das ist das Erste. Der erste Vorteil, den die Israeliten hatten. Sie hatten eine Hoffnung auf irgendwann mal eine zukünftige Wiederherstellung ihres Landes, das dann niemals zu Schanden wird. Aber das Zweite ist doch viel wichtiger. Edom erhält keine wirtschaftliche oder politische Wiederherstellung. Nicht nur die Landschaft, sondern auch die ganze Infrastruktur sollte zerstört werden. Wir lesen Vers 4 von Maleachi Kapitel 1. Was heißt es da? Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen. So spricht der Herr der Herrscharen, sie werden aufbauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Nun, der Prophet Obadja gibt uns ungefähr 400 Jahre vorher eine klare Gerichtsbotschaft über dieses Volk, dass es eines Tages der völligen Zerstörung preisgegeben würde. Im Gegensatz dazu wurde Israel auch eine nationale Wiederherstellung, also nicht nur in der momentanen Form, so wie das jetzt der Fall war, unter dieser Fremdherrschaft da zurück in ihrem Land, sondern am Ende der Zeit verheißen. Das war ihre Hoffnung. Wir lesen zum Beispiel davon in Sacharja Kapitel 14, ab Vers 8. Da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ganze Land wird sich verwandeln, so dass es wird wie die Niederung von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben. Vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores, bis zum Ecktor, vom Turm Hananael bis zu den Kelterkufen des Königs. Und man wird darin wohnen. Und einen Bann wird es nicht mehr geben. Und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Für Edom aber hat Gott etwas anderes prophezeit. Dieses Land sollte völlig verwüstet werden und genau das ist nämlich im Laufe der Geschichte geschehen. Und ich möchte euch hierzu jetzt einen kurzen Kommentar zitieren, um einfach einen Einblick zu geben, was in der Geschichte mit diesem Volk geschehen ist. Zu dem Zeitpunkt, wo Israel diese Botschaft von Maleachi gehört hat, aber auch später dann, ein Kommentator schreibt hier dazu, Zitat, im 5. Jahrhundert besetzten die Nabatäer, das ist ein arabischer Stamm, Edom, das im Süden und Osten Judäas lag, und zwangen die Edomiter in das Wüstengebiet nach Westen auszuweichen, das später als Idumäa bekannt wurde. Wir kennen auch den Ausdruck Idumäa für Edomiter. Im 4. Jahrhundert eroberten die Nabatäer dann aber auch Idumäa. Ein weiterer Kommentator ergänzt hier dazu, in 37 nach Christus, also jetzt später, 500 Jahre später fast, wurde Herodes der Große ein Idumäer unter der Herrschaft Roms König in Juda. Also hier sehen wir nochmal ein Edomiter. Die Idumäer beteiligten sich am Jerusalemer Aufstand gegen Rom und wurden 70 nach Christus von Titus, dem römischen Feldherr, zusammen mit den Juden besiegt. Seit diesem Zeitpunkt hat man nichts mehr von ihnen gehört. Interessant ist, dass sich der Prophet hier in unserem Text nicht auf lange zurückliegende Ereignisse oder nicht nur auf lange zurückliegende Ereignisse stützt. Er erwähnt die Erwählung Jakobs gegenüber Esau oder eben Israel gegenüber Edom. Aber er stützt sich auf höchst aktuelle Dinge. Historiker gehen davon aus, dass der erste Überfall dieser Nabatäer, dieses arabischen Stammes, auf die Edomiter ungefähr 500 bis 450 vor Christus geschah. Und das Abfassungsdatum des Buches Maleachi wird hingegen auf ungefähr 450 bis 430 vor Christus datiert. Das heißt also, die Israeliten konnten unmittelbar sehen oder hatten vor relativ kurzer Zeit noch sehen können, wie es den Edomiten ergangen ist. Deshalb ist die Botschaft klar und einleuchtend. Er sagt im Prinzip, guckt euch mal eure Nachbarn an, was da geschehen ist. Oder was in den nächsten Jahren da bald auch noch alles geschehen wird. Die Trümmerstätten oder andere Übersetzungen sagen auch das Zerstörte, die Trümmer, das Wüste. Und der Ausdruck Wiederaufbauen macht deutlich, dass es sich hier um zerstörte Städte handelt. Das ist eindeutig. Einige englische Übersetzungen sagen sogar, unsere Städte wurden zerstört, aber wir bauen wieder auf, um die Edomiter hier zu charakterisieren. Einmal mehr demonstriert Gott, der Herr der Herrscharen, so wie wir das gerade auch gesungen haben in dem Lied Martin Luther, der Herr der Herrscharen, was er in seiner Souveränität tun wird. Der Titel Herr der Herrscharen kommt in diesem kleinen Buch 24 Mal vor. Es ist also ein wiederholter Begriff. Und es bezieht sich auf Gottes Macht als oberster König und Monarch über alle Armeen der irdischen und auch der überirdischen Welt. Und das passt hier ganz gut, denn er ist derjenige, der bestimmt, ob ein Reich oder ein Land wieder aufgebaut wird oder nicht. Er ist souverän in der Weltgeschichte. Er leitet und bestimmt das. Das heißt es hier weiter in Vers 4, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Gott zeigt uns hier den scharfen Kontrast zwischen dem, was die Edomiter planen zu tun, und dem, was er in seinem souveränen Vorsatz beschlossen hat. In Amos Kapitel 3, Vers 6 lesen wir beispielsweise, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Das ist eine rhetorische Frage, natürlich. Gott ist absolut souverän. Er bestimmt den Lauf der Weltgeschichte von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende. Und deshalb werden die Pläne der Edomiter definitiv scheitern. Das Land wird nur noch Gebiet der Gottlosigkeit oder Gebiet der Gesetzlosigkeit genannt und die Luther 1912 sagt sogar verdammte Grenze. Es wird deutlich, dass sich dieser Begriff auf das Gebiet bezieht, das eben verwüstet werden wird oder unbewohnbar wird. Aber nicht nur das Gebiet in unserem Text hier, sondern auch das Volk. Das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Oder die meisten anderen Übersetzungen sagen, das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das Wort, das mit zürnen oder verwünschen übersetzt wird, im Englischen Indignation, Entrüstung, Empörung, wird so wiedergegeben. Gottes Zorn ist nicht ein Gefühlsausbruch oder eine Laune, sondern es ist eine gerechtfertigte Empörung oder Entrüstung gegen etwas Falsches oder Böses, gegen Sünde. Und ewiglich oder in Ewigkeit meint hier im Zusammenhang einfach für alle Zeiten. Dieses Volk wird nie mehr gesehen werden in der Weltgeschichte. Und im Moment dann, wo es weg ist. Zusammenfassend können wir sagen, dass Gott seine Liebe zu seinen Erwählten dadurch beweist, dass er die Gottlosen verwirft. Die Ereignisse, die unmittelbar geschehen waren, und die zukünftigen Ereignisse, sollten den Zustand herbeiführen, den er hier in diesem Text beschreibt. Nämlich diese völlige Vernichtung von den Edomitern. Edom wird letzten Endes ein unbewohntes, zerstörtes Gebiet sein und von dem Volk wird keine Spur mehr übrig bleiben. Wenn wir an der bereits genannten Stelle im Buch Obadja weiterlesen, nämlich in den Versen 15 bis 17, machen wir eine interessante Feststellung. Da heißt es nämlich, wenn wir weiterlesen, Obadja 15 bis 17, denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren, denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immer forttrinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen. Sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein. Und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Das ist deutliche Sprache hier von einer Wiederherstellung Israels in der Zukunft. Wir sehen das Gericht über Edom, dass es eigentlich wie eine Vorschau oder Vorausschau auf das kommende Gericht über die Heidenvölker ist, das vor dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. Und letztendlich können wir es heute auch im Hinblick auf das ewige Gericht anwenden. Und somit sind wir beim Ausgangspunkt angelangt. Gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Wenn du in der Gefahr stehst, dass deine Liebe zum Herrn erkaltet. Denke einmal mehr an das Vorrecht, das wir als Errettete und Erwählte haben gegenüber denen, die verloren gehen. Erkenne Gottes Liebe. Nicht nur in unserer Errettung. Das ist eines, haben wir letztes Mal angeschaut. Aber auch die Tatsache, dass diese Errettung nicht selbstverständlich ist. Da es solche gibt, die offensichtlich nicht erwählt sind und nicht errettet werden. Wir haben ein Vorrecht, Christen sein zu dürfen. Und so lasst uns dementsprechend das als Motivation nehmen, um im gehorsamen Liebe zu unserem Herrn nicht zu erkalten. Wir wollen oder wir sollen nicht nur der Liebe Gottes für seine Erwählten und des Gerichtes Gottes über die Verworfenen gedenken. Es gibt hier noch eine dritte Tatsache. Und diese dritte Tatsache ist sozusagen das übergreifende Prinzip. Gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeiten diese Tatsachen verherrlicht. Gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Lasst uns Vers 5 lesen. Und eure Augen werden es sehen. Und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Andere Übersetzungen sagen hier auch, wenn eure Augen das sehen, oder das sollen eure Augen sehen. Die Menge sagt sogar, mit eigenen Augen werdet ihr es sehen. Die Betonung liegt eindeutig auf dem Sehen. Ihr werdet Zeugen sein davon. Ihr werdet sehen, wie es geschieht oder geschehen ist. Aber was ist es oder das? Nun, im unmittelbaren Zusammenhang kann das nur das eben genannte Gericht über Edom sein. Dieses Gericht, diese Auslöschung, diese Verwünschung, das werdet ihr sehen. Israel wird zusehen können, wie Edom vergeblich versuchen wird, wieder aufzustehen und sich zu erholen. Und die geschichtlichen Fakten, die wir jetzt im vorangegangenen Punkt gesehen haben, behandelt haben, sprechen für sich. Das werden sie miterleben. Und sie werden sehen, dass die Ratschlüsse Gottes unwandelbar feststehen und eben vertrauenswürdig sind. Deshalb sollten auch wir immer wieder über die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen nachdenken. Gottes Liebe zu seinen Erwählten, aber auch sein Gericht über die Verworfenen sind immer wieder Hauptthemen der Heiligen Schrift. Und was ist die letztendliche Konsequenz? Wohin führt uns das Nachdenken über die Liebe Gottes zu seinen Erwählten, zu uns oder das Gericht Gottes über die Verworfenen, dass wir nicht einfach so selbstverständlich errettet sind? Und dass diese Tatsachen vertrauenswürdig sind, die Gott uns hier zeigt? Und der Text sagt es am Ende, es führt zur Anbetung und zum Lob Gottes. Zur Verherrlichung Gottes. Da heißt es am Ende, und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Auch hier ist der Gedanke klar und eindeutig. Ihr werdet das Gericht über die Edomiter beobachten können und zugeben, Gott ist groß, auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Er ist nicht nur der Gott Israels. Er ist nicht nur hier souverän, er ist überall souverän, in der ganzen Welt. Er ist über die Grenzen unseres Landes hinaus mächtig. Gott verherrlicht sich nicht nur durch die Errettung von Sündern, sondern auch durch sein gerechtes Gericht. Wir wissen das. Die Israeliten werden davon Zeugen sein und Gott die Ehre dafür geben, Gott verherrlichen. Und nicht mehr länger in dieser unzufriedenen und rebellischen Einstellung verharren, in der sie sich momentan befanden. Darum ging es ja. Und ein Kommentar fasst diesen Umstand sehr gut zusammen. Zitat: Israel musste, wenn es Gottes Handeln an Edom sah, nicht nur zu einem besseren Verständnis von Gottes Liebe zu ihm selbst, sondern auch von seiner Größe, die die ganze Erde beherrscht, gelangen. Zitat Ende. Das Wort, das in unserer deutschen Bibel mit groß oder herrlich oder auch hochgepriesen übersetzt wird, bedeutet so viel wie vergrößern oder groß werden. Im Englischen wird hier das Wort magnify verwendet. Es geht hier um die Größe Gottes, die sich nicht nur innerhalb der Landesgrenzen Israels, sondern auch darüber hinaus am Handeln mit allen Nationen zeigt. Auch drückt der Satz hier nicht nur einen Wunsch aus, so wie das zum Beispiel unsere Schlachterübersetzung wiedergibt, der Herr sei hochgepriesen, sondern eher aufgrund des Zusammenhangs als eine Tatsache. Der Herr ist groß. Es ist so. Das ist das, was sie sagen werden. Der Herr ist groß, wenn sie das sehen. Ein Kommentator schlägt folgende sinngemäße Übersetzung vor. Jahwe, welcher regiert oder herrscht über die Grenzen Israels hinaus, Jahwe ist groß, wenn er seine Größe den Menschen bekannt macht durch seine Machttaten und Gnade. Zitat Ende. Und deshalb die Aufforderung. Gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Ein anderer Kommentator dazu, Zitat: Das Volk wird zugeben, dass die Macht Gottes nicht nur im Handeln mit seinem eigenen Volk demonstriert wurde, sondern auch in der Kontrolle des Schicksals anderer Nationen. Zitat Ende. Der Punkt ist, wir werden es sehen. Und Gott wird sich als groß erweisen. Ist es nicht für uns Christen auch so, dass es heißt, ihr werdet es sehen? Ihr werdet mich kommen sehen in meiner Herrlichkeit? Erwarten wir die Erfüllung dieser Dinge? Glauben wir, dass diese Tatsachen, diese Verheißungen auch vertrauenswürdig sind? Warten wir auf die Wiederkunft unseres Herrn? Sind wir uns der Tatsache bewusst, dass es ein Gericht geben wird? Die Dinge, die Gott in der Schrift verheißen hat, die er tun will, sei es mit dem Volk Israel in der Zukunft, oder auch mit seiner Gemeinde. Sie sind vertrauenswürdig. Und er wird sich dadurch verherrlichen. Er wird es genau so tun, wie er es gesagt hat. Darüber sollen wir nachdenken. Und darüber sollten auch die Israeliten damals nachdenken. Nun, was sollen wir also tun, wenn wir in der Gefahr stehen, in unserer Liebe zu unserem Herrn und Gott zu erkalten? Nun, drei Tatsachen, deren du gedenken solltest, sind hier aufgeführt. Erstens, gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten. Lasst uns darüber nachdenken, was es bedeutet, zur Schar der Erwählten zu gehören. Das ist einfach ein wunderbares Vorrecht, ein wunderbares Privileg. Und wie sehr sollten wir das schätzen? Wie sehr sollte uns das motivieren zum Gehorsam, zur Liebe, zum Dienst? Das Leben hat keinen Sinn, das Leben hier auf dieser Welt ohne Gott. Und wir haben die sinnvollste Aufgabe auf diesem Planeten, nämlich Gottes Reich zu verkündigen, Teil zu sein in seinem Reich, Teilhaber zu sein. In Kolosser 1,28, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Was für eine wunderbare Aufgabe wir haben als gläubige Menschen. Aber nicht nur das, sondern gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Lass uns darüber nachdenken, dass Jakob einen Bruder Esau hatte. Was meine ich damit? Nun, ich meine, dass es Menschen gibt, die nicht errettet werden. Was soll das? Warum sollen wir darüber nachdenken? Nun, das geht um uns hier. Dass wir erkennen, wie nicht selbstverständlich das ist. Wie es nicht einfach so dazugehört, naja, ich bin jetzt halt gerettet, schön und gut. Sondern wie groß das Vorrecht ist für uns, einmal mehr. Und es ist heilsam, darüber nachzudenken. Lass uns darüber nachdenken, wo wir wären, wenn Gott sich nicht erbarmt hätte. Wo würden wir sein heute? Furchtbar. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Gottes Gnade allein rettet uns. Der Herr hat uns wie Jakob vor Esau oder eben wie Israel vor Edom gestellt und uns zu Erben seine Verheißung des neuen Bundes gemacht. Und nicht, weil wir so gut waren, sondern weil er sich dazu entschieden hat in seiner Gnade. Das ist alles. Und es ist gesund und heilsam für uns, nicht nur über die Liebe Gottes, sondern eben auch über sein furchtbares Gericht nachzudenken. In diesem Sinn. Es sollte uns aufrütteln, genau wie die damaligen Empfänger aus der Gleichgültigkeit, aus der geistlichen Routine, in die wir so schnell reinfallen können. Und der dritte Punkt, wo schließlich gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Gott verherrlicht sich in der Geschichte des Volkes Israels, aber auch in der gesamten Weltgeschichte. Es beschränkt sich nicht auf Israel. Indem er eben auch über das Schicksal anderer Nationen bestimmt. Ebenso wie das Schicksal der einzelnen Menschen. Was alles geschieht in der Weltgeschichte. Gott ist souverän. Er bestimmt, was geschieht, wer gelingen hat oder wer eben nicht gelingen hat. Das sehen wir ganz deutlich hier. Seine Verheißungen für sein Volk Israel, die nationale und geistliche Wiederherstellung, werden genauso in Erfüllung gehen wie die Errettung der Schar aus den Nationen. Und das alles zu seiner Ehre. Und wie ich bereits am Anfang sagte, um das jetzt hier zum Abschluss zu bringen, gleicht unsere heutige Christenheit in vielerlei Hinsicht der damaligen Nation Israel. Davon bin ich überzeugt. Oberflächliche Anbetung, indem man denkt, dass nur Musik und Gefühl alles ist, was zur Anbetung gehört. Kirchengängertum, man kommt und geht und kommt und geht, aber im Leben verändert sich nicht viel. Äußerer Ritualismus, man betet vielleicht dreimal am Tag vor dem Essen, aber sonst betet man auch sonst. Oder man liest die Bibel Vers für Vers, jede Woche einen Vers, hoffentlich ein bisschen mehr. Viele nennen sich Christen, aber leben nicht dementsprechend. Und das ist ein großes Problem. Man hört heute von den schlimmsten Sünden in den Gemeinden, aber the show must go on. Man singt munter weiter, Jesus, wir lieben dich, wir beten dich an. Aber sein Wort will man nicht mehr hören. Man will lieber Erfahrungen machen, inspiriert werden, wie man heute sagt. Es ist letztendlich eine geistliche Gleichgültigkeit, die dem allen zugrunde liegt. Man interessiert sich nicht mehr für, zum Beispiel für Theologie, für die großen Wahrheiten Gottes. Man will Spaß. Oder man zieht sein Ritual ab und geht wieder nach Hause. Und ich frage mich, wie viele Programme gibt es heute, die versprechen, unser Leben als Christen interessanter, inspirierender zu machen. Leben mit Vision, Transformation, wie das alles heißt. Aber wir, was wir heute wirklich brauchen, um aus unserer geistigen Gleichgültigkeit aufzuwachen, sind die drei Dinge, die Gott durch Maleachi damals dem Volk Israel verkündigte. Gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten. Verstehe die Lehre der Erwählung der souveränen Liebe und Gnade Gottes. Verstehe dein Privileg. Gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Wie heilsam ist es doch, über Gottes Gericht nachzudenken. Denke darüber nach, wo du heute wärst, wo wir heute wären, wenn Gott sich nicht über uns erbarmt hätte. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich. Gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Verstehe die Souveränität Gottes nicht nur in unserem Leben, sondern auf der ganzen Welt, über die Grenzen unseres Landes, unseres Hauses, unseres Wohnzimmers hinaus oder unserer Gemeinde. Verstehe, dass Gott souverän ist und du wirst in ihm Zufriedenheit finden, Geborgenheit und Trost, ihn anbeten, völlige Genüge in ihm finden. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Amen. Lass uns noch zusammen beten.